Ich komme jetzt zu meinem ersten Vortrag, eben zur Nosologie der depressiven Störung. Das zeige ich Ihnen deswegen, weil wir haben, das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, kein separates Kapitel, wo wir über die Therapie sprechen möchten, sondern immer dann, wenn es um Aspekte der Therapie geht, die ja doch sehr, sehr wichtig sind, dann möchten wir das gerne hineinweben an die entsprechende Stelle. Also es gibt jetzt keinen Block Diagnostik und danach einen Block Therapie, sondern immer dann, wenn es um Therapie geht, versuchen wir das hineinzuweben in unsere Vorträge. Ich beginne mit Karl Popper, der geschrieben hat, klinische Beobachtungen sind, wie alle anderen Beobachtungen, Interpretationen im Lichte der Theorien. Und das gefällt mir sehr gut, weil ich glaube, es ist immer wieder wichtig zu hinterfragen, was haben wir für Theorien in der Medizin, in der Psychiatrie im Besonderen. Denken Sie ja daran, dass wir nicht wirklich so Krankheiten haben wie Ärzte, aber auch ihre Patientinnen und Patienten es sonst gewöhnt sind. Denken Sie, wenn jemand sich das Bein gebrochen hat, dann kann der Chirurg sagen, naja, schauen Sie sich das Röntgenbild an und da ist der Knochen durch und da machen wir einen Fixateur extern hin, dann haben Sie auch gleich die Therapie sozusagen kausal dem Patienten verdeutlicht. Oder ein Internist, der vielleicht sagen kann, Sie haben eine Tuberkulose, ich könnte mir, wenn ich das wollte, auch das Tuberkelbakterium im Mikroskop anschauen. Das ist für den Patienten ein Vorgehen, wo es klare Krankheiten gibt, klare Einordnungen von Diagnosen und daraus abgeleitet auch klare Therapien. So klar es für uns ist, dass es Patienten gibt, die schwere psychiatrische Erkrankungen haben, so ist es dennoch wichtig, dass wir wissen, dass Bezeichnungen wie Schizophrenie, Bezeichnungen wie Depression, Bezeichnungen wie manisch-depressive Erkrankung eben immer nur auch ein Konzept sind, immer nur eine Interpretation im Lichte einer Theorie sind. Und überlegen Sie, die meisten von Ihnen, wenn ich in den Raum schaue, haben ähnlich wie wir beide mit ICD-9 begonnen. Ja? Und da gab es völlig andere Theorien und völlig andere Konzepte. Da gab es noch eine Angstneurose als psychiatrische Erkrankung. Da gab es noch die Unterteilung zwischen einer endogenen Depression und einer neurotischen Depression. Da gab es sogar als psychiatrische Diagnose noch die Homosexualität. Alles Dinge, die uns heute fast ja, wie die Psychiatrie von vor 100 Jahren vorkommen. So schnell wandelt sich doch auch das Bild und wie gesagt eben auch im Lichte der Theorien. Und wir können uns gut vorstellen, dass vielleicht in 20 Jahren oder in 30 Jahren man über die Theorien von 2015 auch sagen kann, ja, das ist ja ganz erstaunlich, dass man damals das noch so eingeordnet hat. Also ich glaube, dass es wichtig ist, Diagnosen und diagnostische Konzepte und Einordnungen entstehen in unserem Kopf und sind wandelbar. Und deswegen ist das auch ein Fokus unseres Abends, dass wir Sie auch gerne informieren wollen, auch in dem Vortrag von Frau Professor Sachs dann, über die Subtypen, die eben im DSM-5, das ist jetzt in deutscher Übersetzung gerade erst im vergangenen Dezember herausgekommen, dass wir Sie gerne darüber informieren wollen, was sich da auch geändert hat. Differenzierte Diagnostik und Therapie in der Praxis. Eines der bekanntesten im englischsprachigen Raum Bücher zu diesem Thema ist das Buch vom Harvard-Professor Ross Baldessarini. Und er schreibt eigentlich sehr schön, wie kommen wir heute in einer modernen Zugangsweise zu einer Therapie bei einem psychiatrischen Patienten oder man könnte sogar auch sagen, im weitesten Sinne auch bei Patienten mit anderen Erkrankungen. Man erfasst erstmal die Pathologie, hier in diesem Fall die Psychopathologie. Wenn man das genau den Patienten untersucht hat, dann kommt man eben zu diagnostischen Überlegungen. Man sichert das dann ab, vielleicht durch eine Bildgebung, durch andere laborchemische Untersuchungen, erfasst die kognitive Funktion. Das ist eben auch ein Spezialteil auch unseres heutigen Abends, dass wir eben über die Bedeutung der Kognition sprechen möchten. Und dann kommt man sozusagen zur Überlegung einer Therapie. Und das gilt für eine Pharmakotherapie natürlich genauso wie für psychotherapeutische Verfahren. Nun sagt Baldessarini auch, was sich sehr gewandelt hat in den letzten 20, 30 Jahren, ist eben, dass dieser pharmakozentrische Zyklus, der sehr hoffnungsvoll von der biologischen Psychiatrie angedacht wurde, dass der eben leider nicht ganz so hält, wie man ihn sich vorgestellt hat vor 30, 40 Jahren, dass es eben einen klaren, kausalen, auch für Patienten nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen eben Diagnose, Pharmakodynamik, Pathophysiologie und letztlich auch Therapie psychiatrischer Erkrankungen gibt. Das heißt, die Überlegung war damals, dass man eben zum Beispiel einen Dopaminexzess eben bei der Schizophrenie hätte, dass der eben dann entsprechend durch Dopaminblockade kausal behandelt werden kann und so weiter und so weiter. Und Sie sehen, dass vieles von dem, was Sie auf dem Slide sehen, eben sich in der Wirklichkeit eben auch nicht so bewahrheitet hat. Natürlich ist es so, dass zum Beispiel Zwangsstörungen, wenn sie pharmakologisch behandelt werden, ausschließlich mit serotoninergen Substanzen behandelt werden können. Nur serotoninerge Substanzen haben eine Zulassung für die Behandlung der Zwangsstörung. Aber all diese Substanzen sind gleichzeitig auch als Antidepressiva zu verwenden. Oder andersrum ausgedrückt, jedes Medikament, das man bei einer akuten schizophrenen Episode oder Psychose einsetzen kann, kann man genauso gut bei einer manischen Episode einsetzen. Es gibt keine einzige Ausnahme. Das heißt also, es gibt doch offensichtlich größere Überlappungen zwischen diesen Krankheitskonzepten und diesen Krankheitsentitäten, als dass man sagen könnte, wir haben hier klar abgrenzbare Erkrankungen, die ganz unterschiedlich sind und wir behandeln ebenso, wie man unterschiedliche Brüche vielleicht unterschiedlich behandelt, könnten wir eben auch psychiatrische Erkrankungen ganz unterschiedlich behandeln, weil eben unterschiedliche Pathophysiologien dahinterstehen. Das ist leider nicht so. Das ist die Dichotomie, die wir heute noch im ICD-10, das ist ja die Klassifikation der WHO, finden. Auf der einen Seite eben die Erkrankungen wie die Schizophrenie und die schizoaffektive Psychose, auf der anderen Seite die affektiven Störungen F30, F31, F32 und F33. Das ist nicht immer so gewesen. Die ursprüngliche Dichotomie ist eigentlich eher eine Dichotomie zwischen mit Defekt einhergehenden endogenen Psychosen und ohne Defektbildung verlaufende Psychosen. Sie sehen, da haben sich die schizoaffektiven Psychosen im ICD-10 hineinbewegt auf die linke Seite. Sie sehen auch hier bei Leonhard noch, dass die Unterteilung zwischen unipolar und bipolar noch nicht so streng ist, dass es die zwar schon gibt, aber dass sie subsumiert werden unter phasischen Psychosen. Vielleicht nur zur Erinnerung, die Erstbeschreibung überhaupt, dass man unipolare von bipolaren Verläufen trennt, ist 1949 von Frau Edda Nehle durchgeführt worden, später bestätigt durch Angst und Peres 1961. Sie sehen, das Konzept ist noch gar nicht so alt. Die Konzepte vor 100 Jahren bei Emil Kraepelin sind durchaus faszinierend, auch für die heutige Einteilung. Er dachte nämlich, dass es auf der einen Seite eben ein manisch-depressives Irresein gibt, darunter verstand er aber auch unipolare Verläufe, also unipolar-manische oder unipolar-depressive Verläufe. Und dann sagte er, naja, und dann gibt es Menschen, die in ihrer Jugendzeit nicht erkranken, sondern erst dann, wenn sie alt werden, erstmals eine Depression zum Beispiel bekommen. Und das nannte er eben dann die Altersmelancholie oder die Melancholie im Rückbildungsalter. Das ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, das uns heute auch immer wieder beschäftigt. Ist es denn so, dass wenn jemand mit 60, mit 70, mit 80 seine erste Depression bekommt, ist das vielleicht ein anderes Krankheitsbild, als das, wenn ein 16-Jähriger zum ersten Mal eine Depression bekommt? Kraepelin selber hat eben dann gesagt, als Irresein des Rückbildungsalters wollen wir alle diejenigen Geistesstörungen zusammenfassen, die in ursächlichen Beziehungen zu den allgemeinen Altersveränderungen stehen. Er hat sich das also vorgestellt, dass das alternde Gehirn eben besonders vulnerabel eben zum Beispiel für die Altersmelancholie da sein könnte. Ein sehr modernes Konzept ist das, was Jules Angst vorstellt, durchaus auch ähnlich und abgeleitet von dem, was ich Ihnen vorhin bei Leonhard gezeigt habe, nämlich, dass er durchaus ein Spektrum nimmt. Auf der einen Seite eben Menschen, das ist sehr selten, aber sowas gibt es, dass Menschen immer nur manische Episoden bekommen, also wirklich unipolar manisch sind. Die werden ja heute, was manchmal etwas verwirrend ist, als bipolar bezeichnet, obwohl sie immer nur einen Pol haben, aber so ist das. Und auf der anderen Seite eben die unipolaren Depressionen, also Menschen, die nur depressive Episoden kennen. Und da gibt es eben auch durchaus Zwischenformen, eben die klassische manisch-depressive Erkrankung, also Menschen, die schwere depressive Episoden und schwere manische Episoden haben, aber eben auch durchaus sehr häufig und viel häufiger als die klassische Form der manisch-depressiven Erkrankung, die sogenannte Bipolar-2-Störung, also Menschen, die Hypomanien kennen, also Zeiten, wo sie deutlich über der Mittellinie, der Nulllinie sind, aber nicht wirklich auch oft krankhaft auffallen und dann eben deutliche Depressionen, wegen denen sie dann zum Arzt kommen. Aber möglicherweise sind das ja auch Patienten, die sie kennen und die aber auch ganz anders behandelt werden sollten im Verlauf als Patienten, die ausschließlich depressive Episoden haben. Ein bisschen Genetik möchte ich auch hineinführen, weil ich glaube, dass es Ihnen auch nochmal verdeutlicht, dass psychiatrische Erkrankungen zum einen eben eine solche Basis haben, aber zum anderen auch doch eine gewisse Überlappung zwischen den einzelnen Erkrankungen vorhanden ist. Sie haben vielleicht davon gehört, dass es eine große Forschungsrichtung gibt in der genetischen Forschung, die versucht eben einzelne Polymorphismen, das sind also Austausche von einzelnen Basenpaaren in einem DNA-Strang, diese SNPs, die hat man so genannt, damit sie sich auf Chips reimen. Man kann also auf einem Chip sozusagen 1000 solcher SNPs untersuchen. Das haben Sie vielleicht gehört. Man kann für unter $100 kann man schon sein Sputum einschicken irgendwo in den USA und dann bekommt man eine ganze Liste, wie sozusagen diese SNPs bei einem ausschauen. Das hat relativ geringe Aussagekraft für den Einzelnen, aber es ist eine sicher interessante Forschungsrichtung. Und es ist jetzt 2013 eine Publikation in Nature Genetics erschienen, wo man sich genau das angeschaut hat, wie groß ist denn eigentlich die Vererbbarkeit, also wie viel von der Vererbbarkeit einer Erkrankung, einer Schizophrenie, einer bipolaren Störung, einer unipolaren Depression, dann hat man auch untersucht eben das ADHD, also die Zappel-Philipp-Erkrankung und Asperger bzw. Autismus-Spektrum-Störungen und hat eben geschaut, wie viel bei diesen Erkrankungen ist eigentlich durch solche SNP-Heritabilität erklärbar. Das Erstaunliche, der eine Teil war, dass die Erkrankung, die sozusagen am genetischsten von allen ist, das ADHD ist. An zweiter Stelle dann die bipolare Störung, an vierter dann immerhin mit über 20% Erklärbarkeit der Vererbbarkeit eben über SNP-Veränderungen. Das ist doch eine große Anzahl von 20% ist allein durch SNPs erklärbar. Es gibt ja auch andere genetische Gründe, weswegen man eine Erkrankung vererben könnte. Das Interessante ist, wenn man sich die einzelnen SNPs anschaut, wie sehr die eigentlich überlappen mit den SNPs, die man auch als charakteristisch für andere psychiatrische Erkrankungen findet. Das heißt, wenn Sie sehen, wie viele dieser SNPs erklären auch die Heritabilität zum Beispiel einer bipolaren Störung, dann sehen Sie, dass es ungefähr die Hälfte ist. Ja, also nur die Hälfte ist eigentlich wirklich spezifisch für die Major Depressive Disorder, für die Depression. Die andere Hälfte findet man genauso gut auch bei Patienten, die eine bipolare Störung haben. Und wenn Sie sich das anschauen, zum Beispiel für die Schizophrenie, dann sehen Sie auch, es gibt über ein Drittel aller SNPs, die quasi für die Depression charakteristisch sind, finden Sie genauso als charakteristisch für und als die Vulnerabilität und die Vererbbarkeit erklärbar bei schizophrenen Erkrankungen. Sie sehen also, dass die Überlappung, die genetische Überlappung zwischen den einzelnen Entitäten, die wir in unserem Kopf als Diagnosen sehen, dass die eben doch sehr, sehr hoch ist. Ja, und dass man nicht sagen kann, das sind einzelne Körbe, einzelne Töpfe, die völlig nebeneinander stehen und die Erkrankungen haben nichts miteinander zu tun, sondern sie haben doch eine sehr, sehr hohe gemeinsame Basis. Man sieht eben auch, dass die Erkrankung, eben diese Überlappung zur bipolaren Störung, doch eine große Bedeutung hat. Sie sehen eben auch zum Beispiel, dass gerade bei weiblichen Bipolaren es doch so häufig ist, dass Menschen, die früh erkranken, dann doch häufiger eine bipolare Erkrankung haben als eine unipolare. Und das ist eben die nächste Frage, die ich gerne interaktiv Ihnen stellen möchte. Haben Sie das schon mal erlebt in Ihrer Praxis, dass ein Mensch, wo Sie sich sehr sicher waren, der bislang wirklich dann gut exploriert, der bislang noch keine Hypomanie gehabt, Sie haben völlig korrekt die Diagnose gestellt einer depressiven Störung und dann haben Sie ihn im weiteren Verlauf seines Lebens immer wieder gesehen und haben festgestellt, er hat sich nach einigen Jahren oder einigen Monaten dann doch zu einem bipolaren Patienten gewandelt. Also Sie haben im weiteren Verlauf des Patienten irgendwann einmal doch eine hypomanische oder manische Episode miterleben können. Das wäre meine nächste Frage. Haben Sie schon einmal im Verlauf eines Patienten die Konversion einer bislang unipolaren Depression miterlebt? Also ich denke, die Hälfte von denen, die geantwortet haben, herzlichen Dank, kennen dieses Phänomen, dass sich eben eine solche Diagnose verändert. Und jetzt schauen wir uns doch noch einmal an, wie das in der Literatur ausschaut, wie also die Antwort sozusagen in der Forschung ist. Das ist eine Untersuchung, die dieser schweizerische Kollege Jules Angst in Zürich durchgeführt hat, wo er sich das sehr genau angeschaut hat. Jules Angst ist selber jetzt, Jahrgang 25 und hat eben mit seiner Bipolar-Kohorte im Kanton Zürich in den 60er Jahren begonnen. Sie können sich vorstellen, dass er viele Patienten eben doch über sehr, sehr viele Jahre jetzt auch mit seiner Arbeitsgruppe weiterverfolgt hat, also eine sehr lange Zeitspanne eben auch überblicken kann. Und Sie sehen hier sehr schön, dass von den Patienten, die, also es geht bei 1 oben los, und wenn man dann, Sie sehen, 50 Jahre wartet, dann haben doch 60% der Patienten, die vorher eine unipolare Erkrankung hatten, eben dann irgendwann eine bipolare Störung doch auch manifestiert. Das mag lange dauern, aber denken Sie sich, wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der 18 ist, dann kann man ihm eigentlich sagen, rein statistisch gesehen, wenn Sie das 68. Lebensjahr erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bis dahin diese Diagnose unipolare Depression nicht mehr haben, sondern die Diagnose einer bipolaren Störung eben doch bei 60% liegt. Das ist doch sehr, sehr hoch und ich glaube, das ist etwas, was wir auch in unsere Überlegungen mit einbauen sollten. Und Sie sehen eben auch, vielleicht hat ein bisschen Kräpelin auch recht, nicht? Wenn jemand es 60, 70 Jahre lang geschafft hat, keine Depression und keine Manie zu bekommen und dann seine erste Depression eben im Senium bekommt, dann ist seine Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um eine verkappte bipolare Störung handelt, doch eher zu vernachlässigen. Sie sehen hier die Konversion von unipolar in bipolar 1, also wie viele Menschen kriegen dann auch in 50 Jahren eine schwere Manie, das sind doch immerhin 40%. Sie sehen, das ist die Konversion, das sind die Menschen, die dann eine Hypomanie irgendwann mal in ihrem Leben haben. Aber es gibt auch durchaus Konversionen von denen, die als bipolar 2 diagnostiziert werden, also schon mal eine Hypomanie hatten und dann im weiteren Verlauf dann doch tatsächlich eine schwere Manie auch noch zusätzlich bekommen. Auch da die Konversion von 50% bei etwa 26 Jahren. Gut, ich möchte vielleicht diesen Teil nochmal zusammenfassen. Also die Unterscheidung zwischen unipolaren und bipolaren depressiven Episoden ist sehr sinnvoll. Also die Frage, ob es in der Vergangenheit schon Hypomanien gegeben hat. Die Konversionsrate ist hoch, das ist gerade bei jungen Patienten doch eine wichtige Information. Und eine Monotherapie mit einem Antidepressivum ist nur dann indiziert, wenn wir uns wirklich sicher sind, dass das bislang unipolare Verläufe sind. Damit bin ich am Ende meines ersten Teiles und ich schlage vor, dass wir gleich mit dem Vortrag von Frau Professor Sachs weitermachen. Herzlichen Dank.